Wembley calling again. Nach 2013 zieht der BVB wieder ins Champions League Finale ein, wieder in London im Wembley Stadion und es könnte sogar denselben Gegner geben. Der FC Bayern München, die Bayern kämpfen heute Abend aber noch um den Finaleinzug und damit willkommen zu Kicker Daily am Mittwoch zwischen den beiden Champions League Halbfinals. An meiner Seite ist heute Yannick Brunner.
Hallo. Ja, über diese kleine Sensation von Paris sprechen wir jetzt gleich natürlich ausführlich und später dann auch noch mit unserem Bayern-Reporter Frank Linkisch in Madrid. Der wird heute Abend dann das zweite Halbfinale ganz genau beobachten, aber erstmal Borussia Dortmund international. Let's go.
Ja, gegen 22.45 Uhr war es gestern soweit. Der Parc des Princes in Paris hat geweint, während in einer ganz kleinen Ecke 2000 Dortmunder den schönsten Tag seit 11 Jahren erlebt haben. Der BVB steht im Finale der Champions League, uns aus Paris zugeschaltet. Mit Eiffelturm ist jetzt Patrick Kleinmann, der das Spektakel erlebt hat. Hallo Patrick.
Bonjour.
Zuerst zum Einstieg mal die Frage, hat man die Kabinenparty bis in die Mixed Zone gehört?
Nee, nicht ganz, aber wir haben in der Mixed Zone tatsächlich die Videos verfolgt, die die Dortmunder Spieler ja dann schon in die sozialen Medien gestellt haben. Das heißt, wir waren eigentlich bestens informiert, wie Alex Meyer da über die Tische gerutscht ist und Jadon Sancho mit der Boombox in der Hand auf selbigen getanzt hat. Also wir haben viel gesehen, aber nichts gehört und das hat aber gereicht, um einen sehr guten Eindruck zu bekommen, was da so los war.
Was bedeutet denn dieser Sieg und dieser Finaleinzug jetzt für den Verein und auch die Mannschaft?
Ja, ihr habt ja gerade gesagt, für die Fans war es ja vielleicht schönste Tag seit 2013 und ich glaube, das gilt auch für die Mannschaft ein Stückweise ein Champions-League-Finale zu erreichen. Das ist nicht alltäglich für Borussia Dortmund. Das ist das dritte Mal in der Vereinsgeschichte. Und dementsprechend ist das natürlich ein riesen Erfolg, sowohl was das sportliche Prestige angeht, als auch natürlich, wenn man mal streng wirtschaftlich drauf guckt, aus finanzieller Hinsicht. Also ein ganz, ganz großer Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Ein historischer Abend, auch wenn man bei solchen Superlativen immer ein bisschen vorsichtig sein muss, aber das kann man, glaube ich, in diesem Fall durchaus gerechtfertigen.
Ja, wir müssen im Speziellen über Hummels und Schlotterbeck sprechen. Was für eine Leistung. Was macht die beiden denn gerade in der Champions League so stark?
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal muss man sagen, dass sie ja in der Bundesliga auch wirklich sehr regelmäßig abgeliefert haben. Es war jetzt nicht so, dass die so ganz krasse Diskrepanz hatten, gerade jetzt in diesem Jahr, sondern auch in der Bundesliga starke Spiele gezeigt haben. Aber die haben das Abwehrspiel von Borussia Dortmund in der Königsklasse tatsächlich jetzt vor allem in der K.O.-Phase auf ein ganz neues Level gehoben. Im Hinspiel schon überragend. Mats Hummels ja ohnehin mit einer überragenden Champions League-Saison. Der ist, glaube ich, gestern zum 4. Mal schon zum Spieler des Spiels gewählt worden. Und also die sind einfach sehr, sehr gut eingespielt inzwischen, haben ein wunderbares Verständnis untereinander, haben ein sehr, sehr gutes Verständnis mit ihrem zentralen Mittelfeld, mit den Außenverteidigern und sind einfach mit den Stärken, die sie haben, prädestiniert für diese Spiele.
Glaubst du, es spielt da vielleicht auch eine Rolle, wie viel die Spieler in der Öffentlichkeit die Saison einstecken mussten, zum Beispiel auch in Sachen Nationalmannschaft, also so ein bisschen nach dem Motto in der Champions League, da zeigen wir es jetzt euch allen, was wir drauf haben?
Das ist vielleicht so ein Schuss Extra-Motivation. Nico Schlotterbeck hat gestern in der Mixzone gesagt, dass er schon unter Druck steht, das Gefühl hat, unter Druck zu stehen, unter Beobachtung zu stehen und das wird sicherlich auch damit zusammenhängen, dass er ja bei der Nationalmannschaft einen schweren Stand hat. Und ja, immer gesagt worden ist so, er kann sich jetzt noch beweisen und er hat sich natürlich auf dem allerhöchsten Niveau jetzt bewiesen. Also viel bessere Bewerbung schreiben als diese Spiele, die er vor allem in der Champions League in den letzten Wochen gezeigt hat, kann man gar nicht in Richtung Bundestrainer schicken, um zu zeigen, hey, guck mal, ich spiele auf allerhöchstem internationalen Niveau. Ja, besser als man es eigentlich noch nicht mehr tun kann. Nimm mich bitte mit zur Heim-EM. So, also da wird eigentlich kein Weg dran vorbeiführen. Es geht ja immer so ein bisschen um Momentum bei Julian Nagelsmann und wer hat denn mehr Momentum aktuell als Nico Schlotterbeck und Mats Hummels? Ich glaube, keiner.
Wer ist denn nun Man of the Match für dich? Schlotterbeck, Hummels oder doch vielleicht Aluminium? 4-mal hat Paris ja den Pfosten oder auch die Latte gestern getroffen. Sebastian Kehl hat nach dem Spiel gesagt, sie haben versucht, das Tor mit nach London zu nehmen, abzubauen, weil das könnten sie da eventuell im Finale gebrauchen. Wie viel Glück war das Weiterkommen also gestern für den BVB, beziehungsweise wie viel Können war es dann eben aber am Ende auch?
Ja, der Pfosten stand immer richtig, Kickernote 1. Also natürlich war da gestern Glück dabei, fangen wir mal so an. Das braucht man aber in Spielen gegen Paris Saint-Germain, wenn es über 180 Minuten geht, automatisch. Das geht gar nicht anders und es ist immer die Gefahr, so ein bisschen in Fußballphrasen abzugleiten, aber dieses Glück hat sich Borussia Dortmund in beiden Spielen auch hundertprozentig verdient, weil sie viel dafür getan haben, dass halt vielleicht dieses letzte Quäntchen, was Paris Saint-Germain im Abschluss gefehlt hat, auch gefehlt hat, weil sie die vorher schon genervt haben, weil sie vorher wahnsinnig kompakt standen, danach wahnsinnig kompakt standen, die ein bisschen gezwungen haben, dass diese großen Chancen, die dann am Ende Pfosten und Latte gelandet sind, reingehen mussten. Und das macht schon auch was mit einem Stürmer oder einem Mittelfeldspieler, der den Abschluss wagt. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass das so oft Aluminium in beiden Spielen gefallen sind, sondern das war das Spielglück, wie man so schön sagt, was Borussia Dortmund einfach erkämpft und erarbeitet hat.
Terzic muss ja auch oft sehr viel Kritik einstecken. Was war gestern sein Matchplan und warum hat der so gut funktioniert?
Ja, sein Matchplan der des ganzen Trainerteams war, schon kompakt und tief zu stehen, aber trotzdem immer mal wieder auch diese Radestiche zu setzen, die Entlastung zu haben. Das hat stellenweise sehr gut funktioniert. Teilweise hat dann aber auch ein bisschen die Entlastung gefehlt, was völlig normal ist gegen eine Mannschaft wie Paris Saint-Germain, gerade hinten raus. Ich glaube, Marcel Sabitz hat gesagt, die Minuten zwischen der 70. und 80. haben sich viel angefühlt wie eine halbe Stunde, weil sie da fast gar nicht mehr rausgekommen sind. Die Viererkette mit zwei sehr starken Außenverteidigern, mit einem Sechser, der aussieht, mit Achtern, die immer wieder auf den Außenbahnen mit gegen Mbappé und Dembélé helfen. Dazu auch ein sehr, sehr fleißiger Niklas Füllkrug, der erste Anläufer vorne war. Das war einfach ein sehr, sehr stabiles, sehr diszipliniertes Abwehrkonstrukt, was aber auch nicht zu tief stand, weil das ist ja auch die Gefahr. Gegen Paris darf man sich auch nicht komplett hinten reinstellen, weil sonst haben die einfach die individuelle Klasse, sich da trotzdem durchzukombinieren. Und sie haben es halt geschafft, die immer wieder zu stellen, den Raum zu nehmen, sich aufzudrehen in Richtung vor und denen keine Tiefe zu geben. Und das war, glaube ich, was Paris echt mehr und mehr nervt hat während des ganzen Spiels. Das war ja taktisch genau das Richtige. Es hat hundertprozentig funktioniert. Und das war ein ganz großer Grund dafür, dass Borussia Dortmund im Champions-League-Finale steht und Paris Saint-Germain in zwei Spielen zu null geschlagen wird. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Was würde denn ein deutsches Finale, wenn es denn so kommen sollte, für die Bundesliga bedeuten, auch für die Außenwirkung? Stichwort Farmers League, was ja ganz gerne mal gesagt wird, ne?
Ja, Mats Hummels hat ja schon mal geantwortet, dass die dafür, dass es eine Farmers League ist, eine ganz gute Ernte eingefahren haben. Dass wir jetzt schon mal mindestens einen Verein im Champions League Finale haben, möglicherweise noch einen zweiten und ja, wahrscheinlich ja sogar auch noch Europa League Finalisten mit Leverkusen, heißt, dass die Bundesliga im internationalen Vergleich ja gar nicht so schlecht sein kann, wie sie von vielen Leuten gemacht wird. Wenn man sich dann anschaut, dass in der Bundesliga auch der Tabellen 2. und 5. wahrscheinlich der Abschlusstabelle im Champions-League-Finale stehen und noch nicht mal der neue deutsche Meister. Also das heißt schon, dass Deutschland in diesem Jahr zumindest international wettbewerbsfähig ist, sogar deutlich besser als andere Ligen. Wenn man sich anschaut, wer diesen 5. Champions-League-Platz bekommt, das ist nicht England, die die meisten Punkte geholt hat, oder die zweitmeisten nach Italien, sondern Deutschland. Und es war nicht nur Borussia Dortmund, nicht nur Bayern München, nicht nur Bayer Leverkusen, sondern auch andere Mannschaften. Und das zeigt schon, dass zumindest in dieser Saison Deutschland mit zu den besten Nationen Europas gehört, wenn nicht sogar vielleicht die beste ist.
Ja, heute Abend werden wir beobachten, ob die Bayern dem BVB ins Finale folgen können. Dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Einblicke und noch einen schönen Tag in Paris. Du sitzt gerade in einer Boulangerie und wir hoffen, dass man den Ton einigermaßen verstehen kann. Vielen Dank dir.
Dankeschön. Tschüss.
Und wir gehen erstmal über zu den News.
Dass Werders jahrelange Nummer 1, Jiří Pavlenka, den Verein zum Saisonende verlassen wird, das steht fest. Neue Nummer 1 ist seit dieser Saison ja Michael Zetterer. Von Zetterer kommt aber nun eine große Geste zum Abschied am letzten Spieltag zu Hause gegen Bochum. Würde er für Pavlenka das Werder-Tor noch einmal freimachen? Zetterer wünscht seinem langjährigen Konkurrenten einen Abschied von Werder und den Bremer Fans auf dem Platz. Ob er aber wirklich spielt, hängt wohl auch davon ab, ob es für Werder und Bochum am letzten Spieltag um nichts mehr geht. Zugleich müsste der Torwart dafür auch rechtzeitig fit werden. In den vergangenen Partien fehlte Pavlenka aufgrund muskulärer Probleme nämlich.
Zwei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League laufen in Leverkusen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Gesucht wird ein Backup für Mittelfeldboss Granit Xhaka, der in dieser Saison ja wirklich quasi gar keine Pause bekommen hat. Und Rolfes hat scheinbar schon jemanden im Auge. Aleix Garcia vom FC Girona. Der Mittelfeldmann ist heißer Kandidat und ist diese Saison also ein bisschen die tragende Figur im Mittelfeld der spanischen Überraschungsmannschaft. Einen Vertrag hat der 26-Jährige allerdings noch bis 2026. Die festgeschriebene Ablösesumme liegt zwischen 15 und 20 Millionen Euro. Zum Ende der Folge springen wir von Frankreichs Hauptstadt nochmal schnell in die spanische Hauptstadt. Unser Bayern-Reporter Frank Linkisch ist in Madrid vor Ort und gibt uns nochmal ein letztes Update vor dem Halbfinalkracher gegen Real Madrid später. Hi Frank.
Ja, hallo ihr zwei aus Madrid.
Ja, gib uns mal eine kurze Einschätzung zum Kader. Es waren ja noch ein paar Spieler angeschlagen. Sané mit der Schambeinentzündung so ein bisschen fraglich. Können die alle spielen? Wie sieht's aus?
Die können alle spielen, also alle, die mitgeflogen sind, bis auf die Langzeitverletzten, Coman, Guerrero, seit letzten Samstag, das wissen wir ja, haben alle grünes Licht gegeben, dass sie spielen können. Auch Matthijs de Ligt, Serge Gnabry, Jamal Musiala. Die Frage, die sich Thomas Tuchel natürlich stellt und stellen muss, ist bei dem einen oder anderen, geht's eine Stunde, geht's 90 Minuten, geht's womöglich auch über 120 Minuten. Da hat er ja am Samstag schon gesagt, dass das eher Mathematik für ihn ist mittlerweile, wenn er mit den Ärzten spricht. Aber das wird er mit den Ärzten entscheiden und mit den Spielern. Und dann schauen wir mal. Große Überraschungen in der Aufstellung erwarte ich jetzt nicht.
Das Hinspiel war ja eigentlich über fast die gesamte Zeit ein sehr gutes Spiel der Bayern. Was davon müssen sie heute wieder bringen am Abend?
Ja, sie müssen hochkonzentriert spielen. Sie müssen vor allem sehr darauf achten, ihre Fehler zu minimieren. Das hat im Hinspiel zu zwei Gegentoren geführt. Min-Jae Kim, der zweimal nicht glücklich aussah. Und dann müssen sie brutal effizient sein. Sie werden, denke ich, schon zu Chancen kommen. Das hat man auch im Hinspiel gesehen. Real ist jetzt auch nicht die Mannschaft, die dich fußballerisch erdrückt, die über Ballbesitz sich definiert und du kommst gar nicht in ihre Hälfte. Die stehen auch mal ganz gern tief. Da hat Bayern die fußballerische Klasse Chancen, sich zu erarbeiten. Und die gilt es dann aber zu nutzen in so einem Spiel.
Bellingham, Vinicius Junior, Kroos. Real hat gefühlt so viele Spieler, die irgendwie aus dem Nichts kreieren können und gefährlich werden können. Wie stoppt man sowas? Also geht man die auch speziell an oder stellt man Kroos zu oder macht man das übers Kollektiv?
Ja, ich denke, dass das übers Kollektiv funktioniert. Wichtig ist halt, dass jeder mitarbeitet, vor allem gegen den Ball. Das hat Tuchel gestern auch auf der Pressekonferenz gesagt, es wird schon für beide Mannschaften aber Phasen in diesem Spiel geben, wo du leiden musst, wo du verteidigen musst, wo du hinterherrennen musst. Und wer das dann besser macht, ja, man kann immer nur den Vergleich zu den Bayern von 2013 ziehen, als Arjen Robben und Franck Ribéry dann von Jupp Heynckes irgendwann beigebracht bekommen haben, dass eben auch gegen den Ball gearbeitet werden muss und nicht nur geglänzt wird, wenn man ihn hat. Wenn das alle verinnerlichen, wenn sich die Spieler gegenseitig helfen, wenn sie doppeln, dann ist schon viel geholfen. Ob das dann am Ende reicht, ist die andere Frage, weil da steht schon eine Mannschaft auf dem Platz als Gegner, die über extreme Klasse verfügt.
Tuchel hat gestern auf der Pressekonferenz gesagt, dass er schätzt, die Chancen liegen wegen des Heimvorteils zu 51% bei Real, also minimaler Vorteil. Würdest du dem zustimmen?
Also ich glaube schon, dass es weitgehend offen ist. Das große Fragezeichen ist für mich wirklich die Verfassung der Bayern-Spieler, ob das gut geht über 90 oder 120 Minuten, wenn du mit so viel angeschlagenen Spielern oder zuletzt verletzten Spielern spielen musst. Da hat Real, glaube ich, schon einen Vorteil. Der größte Trumpf beim FC Bayern, so komisch das sich anhören mag, ist für mich tatsächlich Thomas Tuchel. Der brennt wie eine Fackel. Der hat ja auch, wir konnten das gestern verfolgen, wir sind ja hinter der Mannschaft ins Stadion rein zur Pressekonferenz und der hat sie dann in Anzügen am Mittelkreis versammelt und hat sie ja eingeschworen, indem er da Kindheitserinnerungen heraufbeschworen hat, wovon sie alle als kleine Kinder geträumt haben. Thomas Tuchel kann keine Tore schießen, aber der versucht wirklich die letzten 1-2% rauszukitzeln, diese Mannschaft extrem zu motivieren, weil ihm das viel bedeutet. Und was wir nicht vergessen sollten, der hat eine exzellente Bilanz gegen Real. Der hat auch im Bernabeu in 3 Anläufen noch nie verloren mit seinen Mannschaften. Schauen wir mal, ob er dann der große Gewinner am Ende ist, ja.
Ja, schauen wir mal und drücken die Daumen aus Bayern-Sicht. Wie sieht jetzt euer Tag noch aus? Anpfiff ist 21 Uhr. Bleibt noch die Zeit für Sightseeing?
Ich habe mich mit Fußballgeschichte gerade beschäftigt, weil ich am Freitag noch ein Interview habe mit Katsche Schwarzenbeck und Bodero zu 50 Jahre erster Henkelpott FC Bayern. Das jährt sich jetzt zum 50. Mal. Da werden wir im Heft ein großes Interview haben. Da habe ich mich vorhin ein bisschen eingelesen und die Fragen vorbereitet.
Stark.
Werde jetzt dann mit Kollegen ein bisschen was essen gehen, vielleicht mal zum Bernabeu vorschauen, das ist bloß 300 Meter von hier entfernt. Und dann, ich will jetzt hier nicht die Neider aktivieren, haben wir eine Dachterrasse hier im Hotel mit Pool oben, da werden wir uns ein bisschen
perfekt
vorbereiten, weil es für uns ja dann eine lange Arbeitsnacht wird mit Bankett nach dem Spiel, mit morgen sehr viel Arbeit und ja, man kann sich, glaube ich, auch oder man darf sich auch als Reporter auf so ein Fußball-Highlight heute mal freuen.
Absolut, habt ihr euch verdient. Dann bedanke ich mich fürs Vorbeischauen und für die Last-Minute-Einblicke.
Ja, sehr gerne. Viele Grüße.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, und wir verabschieden uns ebenfalls für heute. Sagen viel Spaß beim Fußballgucken heute Abend und bis morgen.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge mehr zu verpassen.